Ich möchte Ihnen Methoden zur Rekonstruktion der Lieder und der Orbiter vorstellen. Das Besondere an den Lidern ist, dass sie eben aus einem hinteren und einem vorderen Lidblatt bestehen. Das hintere Lidblatt aus der Bindehaut und dem Tarsus, der knorpeligen Lidblatt, das vordere Lidblatt aus Haut und Muskel. Sie sehen das hier an den Pfeilen dargestellt. Und es hängt dann dafür von ab, wo wir den Defekt nach Tumorchirurgie oder nach Entzündungen vorfinden. Demgemäß müssen wir dann unterschiedliche Methoden auch zur Rekonstruktion anwenden. Defekte des vorderen Lidblatts kann man mal primär verschließen. Hier ist wichtig darauf zu achten, dass es nicht zu einer Ektropiumneigung kommt. In bestimmten Lokalisationen kann man laissez-faire vorgehen, vor allem im medialen Augenwinkel. Also das heißt mit Salben immer wieder die Patienten kontrollieren und warten, dass die Defekte auskanulieren. Es gibt verschiedene Lappenplastiken, um die Defekte zu schließen, bis zu myokutan gestielt vorgeschnittenen Lappen oder dann auch Vollhauttransplantate, die wir vorzugsweise vom anderen Oberlid gewinnen oder von der Klavikula oder vom Oberarm oder retroaurikulär. Hier sehen Sie schematisch dargestellt unterschiedliche Defektdeckungen mit verschiedenen Lappenplastiken. Und hier schon eine klinische Demonstration, eine Patientin mit einem Basaliom im medialen Augenwinkel, das reseziert wurde und einfach laissez-faire ausgranulierte. Hier ein Transpositionslappen bei einem medialen Unterliddefekt aus dem Oberlid, eine Woche postoperativ und 4 Wochen postoperativ. Und hier ein Patient mit einem medialen Narbenektropium, wo wir mit so einer Z-Plastik das Unterlid rekonstruiert haben und gleichzeitig das mediale Lidbändchen am Periost fixiert haben. Hier ein größerer Defekt im medialen Augenwinkel, dafür eignen sich sehr gut so Glabellalappen, wo wir die Haut in den Defekt einschwenken. Sie sehen hier den Patient postoperativ mit einer liegenden Lasche. Und hier ein weiteres Beispiel, das war ein sehr großer Defekt im Unterlidbereich, der gemeinsam mit den Dermatologen geschlossen wurde. Und hier haben wir einen myokutan vorgeschnittenen Lappen verwendet. Das sind Lappen, die gelöst werden von der Unterlage und ganz langsam erst vollständig dann gelöst werden, sodass das, die Durchblutung in der Lappenspitze erhalten bleibt und erst nach mehreren Sitzungen dann endgültig in den Defekt eingebracht werden und den Defekt an der Stirn. Dieser wurde dann gedeckt mit einem Spalthauttransplantat. Hier ein Beispiel eines Patienten mit einem sehr großen Defekt im Oberlid. Also Sie sehen das Basaliom, das bereits umschnitten ist, dann reseziert, zwischenzeitlich eine Deckung mit einem Epigard. Hier können Sie das sehen, das heißt, wir machen das immer zweiseitig bei so großen Tumoren und im Endeffekt dann die Haut verschlussen mit einem Vollhauttransplantat. Das waren jetzt Beispiele für die Rekonstruktion der vorderen Lidlamelle. Jetzt möchte ich auf die hintere Lidlamelle eingehen. Hier haben wir häufig Veränderungen einerseits tumoröser Art, die nach Resektion zu schließen sind. Andererseits aber auch finden wir Symblepharer. Was ist das? Das Zusammenwachsen der Bindehaut von Lid und Sklera. Da gibt es also unterschiedliche Stadien dieser Symblephara und sie treten häufig posttraumatisch nach Verbrennung, Verätzung, aber auch postentzündlich nach Schleimhautbenfige oder Lyme-Syndrom auf, nach Pterygien, die oftmals operiert wurden als Rezidive. Oder wir finden auch ab und an einmal zu wenig Bindehaut nach Enukleationen und hier müssen wir den sogenannten Socket erweitern, um den Patienten prothesenfähig zu machen. Welche Methoden eignen sich jetzt, um die Bindehaut bzw. also die Bulbus, aber auch die Lidbindehaut zu rekonstruieren? Einerseits einmal autologe Bindehauttransplantate, Amniomembrantransplantate, Schleimhauttransplantate von der lockeren oder der harten Gingiva, also vom Gaumen. Und was streben wir damit an? Einerseits einmal die Oberfläche zu rekonstruieren, die Motilität zu verbessern, ein besseres Tränenreservoir zu liefern und bei unterschiedlichen Patienten dann entweder nur eine kosmetische Rehabilitation, also sie prothesenfähig zu machen oder andererseits sogar auch visuell zu rehabilitieren, wenn beide Augen betroffen sind mit Postenkeratoprothesen oder auch einer Keratoodontoprothese. Was hat sich gezeigt, eignet sich wofür am besten? Die Bindehauttransplantate eignen sich dann, wenn wir umschriebene, durchgreifende Schleimhautdefekte auf einem Auge haben. Amniontransplantate dann, wenn diese Defekte größer sind und hauptsächlich die Bulbusbindehaut betreffen, die Mundschleimhauttransplantate bei ausgeprägter Schleimhautschädigung, bei Rezidiven und vor allem bei Symblephara im Cantusbereich und die Schleimhaut des harten Gaumens, deren Domäne ist also das Oberlidentropium, der vernarbte Tarsus und die Trichiasis, wo die Schleimhaut des harten Gaumens uns als Hypomochlien auch dient, um ein Überreiten der Zilienreihe zu verhindern. Hier sehen Sie so eine Gewinnung eines Schleimhauttransplantats von der Bindehaut, temporal oben, und hier einen Patienten mit einer massiven Symblepharon im medialen Augenwinkel nach Rekonstruktion mit Bindehaut-Schleimhauttransplantat. Hier ein Patient nach Verätzung mit massivem Symblephara im Ober- und im Unterlidbereich. Und hier sehen Sie so eine Amnionmembran, die dann zur Rekonstruktion der Fornices hergenommen wurde. Und hier sehen Sie den Situs 6 Wochen postoperativ und der Patient war dann am linken Auge prothesenfähig, das rechte Auge war funktionsfähig und das linke Auge wurde unter Anführungszeichen als Reserveauge dann so belassen. Hier ein Ankyloblepharon, eigentlich im medialen Augenwinkel ein totales Verwachsen des Bulbus mit dem Lid, die Gewinnung der Mundschleimhaut und eine Rekonstruktion des medialen Augenwinkels, das war ein Patient nach Verbrennung. Und hier ein junger Patient mit einem Schleimhautdermoid im Bereich des unteren Fornix. Sie sehen, dass der ganze Fornix ausgekleidet war. Der Patient war natürlich amblyop und das war auch die Hornhaut zu 2/3 damit betroffen. Sein Problem war die Kosmetik auf der einen Seite, andererseits auch massive Entzündungen immer wieder. Und hier sehen Sie einen intraoperativen Situs, also der untere Fornix ausgekleidet bereits mit Mundschleimhaut und die Bulbus. Seite wurde hier mit Amnion-Membran gedeckt und am Ende der Operation war der Patient dann für eine Illigschale sogar fähig, also man konnte einen Lidschluss mit der Illigschale herstellen und das sehen Sie 2 Monate postoperativ den Situs und er konnte dann auch eine Kunstharzprothese tragen. Zur Schleimhaut vom harten Gaumen, hier sehen Sie einen Patienten nach einer schweren Verbrennung mit einem Oberlidentropium und die Zilienreihe tangiert hier die Oberfläche des Auges. Hier ist es notwendig, diese aufzurichten. Sie sehen hier die Entnahme der Gaumenschleimhaut und die Implantation ins Oberlid. Hier den Situs nach Implantation der Gaumenschleimhaut und dieser Patient, der auf beiden Seiten hier betroffen war, war dann auch insofern kosmetisch, nicht nur kosmetisch, sondern auch visuell zu rehabilitieren mit so einer Boston-Keratoprothese. Ein weiteres Beispiel für einen Patienten mit einem Schleimhaut-Bemphigoid. Hier sehen Sie massivste Vernarbungen im Ober- und im Unterlidbereich und der Gaumenschleimhaut, die dann in den Oberlidbereich und Mundschleimhaut, also hier die Gaumenschleimhaut und hier die Mundschleimhaut im Unterlidbereich eingesetzt wurde und hier sehen Sie den Situs 6 Wochen postoperativ mit einem deutlich ausgeprägten Fornix und auch einem deutlich also feuchtere Verhältnisse und dieser Patient war dann eben für weitere Rehabilitation wiederhergestellt. Jetzt habe ich die Lid-Defekte das vordere Lidblatt betreffend besprochen und die hintere Lidlamelle. Es gibt natürlich auch dann größere Defekte in der Tumorchirurgie, die zu rekonstruieren sind, wo wir beide Lamellen oder Lidblätter zu rekonstruieren haben. Und da muss man sich natürlich dann schauen, wie groß ist die Ausdehnung des Defekts horizontal bzw. auch vertikal, wo ist die Lokalisation und welche Methoden wählt man dann. Es gibt natürlich Defekte, die sind von der Größe so geeignet, dass man eigentlich einen primären Keilverschluss machen kann. Oft muss man den Cantus noch lösen, um ein frühzeitiges Aufgehen dieser Nähte zu verhindern, wenn zu viel Kraft drauf wirkt, zu viel Horizontale. Nächster Schritt wäre dann die sogenannte Tenzelplastik und Defektgrößen, die größer als 1/3 oder 1/2 des Lids sind. Da passt für das Unterlid, ist sehr gut geeignet die Jusplastik, da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und im Oberlidbereich die sogenannte Cutler-Beard-Technik. Da ist es so, dass man einen Teil, nämlich entweder die vordere oder die hintere Lamelle, als freies Transplantat gestaltet und dann vice versa den anderen Anteil als gestieltes Transplantat. Und ich werde das gleich zeigen. Die Transplantatbrücken werden dann nach 3 Wochen meistens geöffnet und das Auge ist dann wieder frei. Es gibt dann noch größere Defekte, die dann über die Hälfte bzw. 2/3 des Lides hinausreichen. Und hier hat sich bewährt, dass man unterschiedliche Techniken kombiniert, die Jusplastik mit Transplantaten vom Tarsus oder Gaumenschleimhaut bzw. auch Katlapiertechnik mit unterschiedlichen anderen Transplantaten. Da werde ich Beispiele dafür zeigen. Hier sehen Sie schematisch dargestellt so einen Defekt im Unterlid, den man primär als Keil verschließen kann. Und hier bietet sich an, dass man eigentlich lateral des Kantus eingeht und das Lidbändchen noch schwächt, ohne dass man jetzt wirklich eine richtige Kantotomie macht, um hier sozusagen ein bisschen Gewebe zu gewinnen bzw. weniger Zug dann drauf zu haben. Und hier schematisch dargestellt die sogenannte Tänzelplastik, wo man aus dem temporalen Lidbereich in den Defektgewebe rotiert. Hier sehen Sie das dargestellt an einem Präparat, hier an einem Leichenpräparat. Sie sehen hier die Schnittführung temporal im temporalen Augenwinkel nach oben. Man mobilisiert die Haut hier, führt hier eine Kantotomie durch und führt dann in weiterer Folge einen Verschluss, einen mehrschichtigen Verschluss im Bereich des Tarsus und dann auch der Haut und der Lidkante durch. Vernäht dann die Nähte so, dass es nicht zu einer, dass die Hornhaut nicht tangiert wird und fixiert ebenfalls dann auch noch diesen Lappen im Bereich des oberen Lidbändchens. Hier so ein Beispiel einer jüngeren Patientin, der ich an sich eine Jusplastik empfohlen habe. Sie war aber beruflich so eingesetzt und wollte nicht einäugig sein für einige Zeit, sodass wir hier eine Resektion durchführten, zweizeitig und in einem zweiten Schritt eben dann sehen Sie hier das Ergebnis nach Tänzelplastik. Hier ein Patient, der nach mehreren Versuchen, das Oberlid zu rekonstruieren, blieb uns eigentlich nichts mehr anderes übrig, weil das immer wieder eingeschmolzen ist, als eine Rotationsplastik aus dem Unterlid ins Oberlid durchzuführen. Sie sehen hier, die Hornhaut ist nicht gut beisammen. Das Unterlid war gestielt, medial wurde dann ins Oberlid rotiert und der Defekt des Unterlids wird gleichzeitig mit einer Tänzelplastik geschlossen. Und hier sehen Sie das Ergebnis, bevor dann diese Brücke gelöst wurde aus dem Unterlid und hier ein rekonstruiertes Oberlid. Jetzt zur Jusplastik, eine sehr gängige Methode, um Unterliddefekte jeglicher Größe zu rekonstruieren. Ich bevorzuge diese Methode, weil es auch zwischenzeitlich, solange diese Brücke eingenäht ist, ein Zug nach oben besteht und man in vielen Fällen, in diesem Fall nicht, aber wenn der Tumor zentral im Lid ist, den lateralen Kantus nicht tangieren muss. Sie sehen hier die Präparation der tarsokonjunktivalen Brücke. Wir machen das hier mit so einem Batteriekauter, gleichzeitig anzeichnen und auch um mehr Blutung zu verhindern. Es wird dann diese tarsokonjunktivale Brücke in das Unterlid eingeschwenkt und das sehen Sie hier. Es wird vernäht hier im Unterlid und dann mit einer freien Hauttransplantat die vordere Lidlamelle ersetzt und nach 2 bis 3 Wochen wird das dann durchtrennt. Sie sehen das hier und das Unterlid ist wieder rekonstruiert. Hier eine junge Dame nach Bestrahlung in der Kindheit hat sie das Unterlid aufgrund eines Tumors verloren. Sie sehen die Hornhaut bzw. auch Bindehaut hier aufgrund des fehlenden Lidschlusses tangiert. Und auch hier haben wir uns entschlossen, so eine Jusplastik durchzuführen und hier die Patientin nach Unterlidrekonstruktion. Für das Oberlid bietet sich eine andere Technik an, die Katlapiert-Technik. Hier ist es so, dass die hintere Lidlamelle frei transplantiert wird und die vordere gestielt. Sie sehen hier, wird die vordere Lidlamelle unter dem Unterlid durchgeführt, gestielt in das Oberlid eingebracht und im Oberlid fehlt uns dann natürlich die hintere Lidlamelle und da kann man entweder freien Tarsus oder aber auch Gaumenschleimhaut zur Anwendung bringen. Hier ist eine Patientin mit einem großen Oberliddefekt, subtotal. Wir haben hier Gaumenschleimhaut zur Rekonstruktion der hinteren Lidlamelle eingenäht. das gedeckt mit dem Haut aus dem Unterlid und hier das Ergebnis postoperativ nach Öffnen dieser Brücke. Verschiedene andere Möglichkeiten bieten sich aber auch noch an, im Lidbereich Transpositionslappen, um die vordere Lidlamelle zu rekonstruieren und gleichzeitig dann auch die hinteren, Freitransplantate zur hinteren Lamelle zu schließen. Hier ein Patient mit einem Basaliom im medialen Augenwinkel, wo wir ein freies autologes Tarsustransplantat vom kontralateralen Auge entnommen haben, das dann hier eingenäht haben in das Oberlid und mit einem Verschiebeplastik dann das Oberlid wieder rekonstruiert haben. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch zeigen, man kann natürlich auch Defekte im Oberlid durch Tarsomarginaltransplantate ersetzen, hier aus dem Unterlid gewonnen und hier in das kontralaterale Oberlid eingefügt. Diese Technik wenden wir eher selten an, weil sich das freie autologe Tarsustransplantat, also ohne die Lidkante, eigentlich hier meiner Meinung nach besser anbietet. Für ganz große Defekte ist es dann oft notwendig, dass man auch da so richtiggehend Wangenrotationsplastiken durchführt, wobei auch hier wieder die hintere Lidlamelle durch ein freies Transplantat ersetzt wird und die vordere Lamelle durch so einen großen Hautmuskellappen. Sie sehen das hier wieder schematisch an einem Präparat dargestellt, die hintere Lidlamelle bereits ersetzt hier. In dem Fall haben wir also Leichensklera verwendet und hier einen großen Lappen kreiert, den wir dann nach medial einschwenken. Und gleichzeitig hier bei einem Patienten mit einem großen Basaliom im Unterlidbereich, Sie sehen hier, haben wir für den Pathologen angezeichnet die unterschiedlichen Regionen bzw. die Situs. Wir haben das dann resiziert und markiert, mit Epigard zwischenzeitlich gedeckt und hier der große Defekt im Unterlidbereich, den medialen Anteil haben wir durch eine tarsokonjunktivale Brücke geschlossen, den lateralen Anteil durch ein freies autologes Tarsustransplantat und den vorderen Anteil bzw. das vordere Lidblatt durch einen Schwenklappen von temporal, und hier sehen Sie das postoperative Ergebnis. Das war's jetzt einmal zur Lidrekonstruktion, und im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich jetzt auf die Orbiterrekonstruktion eingehen. Die Orbiterrekonstruktion, was ist da zu rekonstruieren? Einerseits einmal der Bulbus, das Fettgewebe der Orbiter, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir natürlich immer wieder knöchern gefordert sind, hier knöcherne Rekonstruktionen anzuwenden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wenn wir eviszerieren oder enuklieren, Baseballimplantate oder Dermisfetttransplantate, bei Orbiterwandrekonstruktionen in der Tumorchirurgie bieten sich autologer Knochen zur Rekonstruktion an oder BDS-Folien oder ein Titanmesh bei Exenterationen. Da geht es also schon dann an größere Eingriffe heran. Da wird man Spalthaut mit einer Epithese verwenden, dann wenn man Exenterationen rein von der augenärztlichen Seite durchgeführt, wenn man extensive Exenterationen durchführt, nämlich Weichteilgewebe und Knochen, bei Tumoren, die aus der Sinus, aus der Nasennebenhöhlenbereiche einbrechen, dann muss man auch da wieder Titanmesh oder Musculus temporalis Lappen oder aber auch mikrovaskulär anastomosierte Lappen zum Einsatz bringen. Was ist jetzt die Eviszeration? Die Eviszeration ist die Ausweitung und Entfernung des Augeninhalts. Die Enukleation die Entfernung des Bulbus und die Exenteration die Entfernung von Weichteilgewebe der gesamten Orbiter. Und wie gesagt, nach Eviszeration eignen sich also so Kunststoffimplantate, Kugelimplantate, genauso wie nach Enukleation, wobei wir die primär zum Einsatz bringen. Bei sekundär hat sich sehr gut das Dermisfettimplantat bewährt, wo ich eben auch noch Beispiele dafür zeigen werde. Was macht man mit diesen Kunststoffen? Man ummantelt sie. Wir machen das mit Leichensklera und fixieren daran die Muskulatur, schließen darüber die Bindehaut und haben so eine gute Funktion, die sich auf die Prothese überträgt, die dann aus Glas oder Kunstharz in den Bindehautsack eingepasst wird. Hier sehen Sie so ein Beispiel für eine Eviszeration bei einem Patienten. Also die Hornhaut wird entfernt, das Auge ausgeschält, es wird hier Maß genommen und dann eine Metbohrkugel implantiert. und hier schematisch dargestellt eine Enukleation bzw. ein Empty-Socket-Syndrom. Das ist dann, liegt dann vor bei Prothesenträgern, wenn das Volumen in der Orbita abnimmt über die Jahre und die Prothese quasi dann über das Unterlid überreitet und keinen Halt mehr findet. Hier ist es notwendig, dass man wieder Volumen in der Orbita aufbaut. Hier ein Beispiel für so eine Enukleation bei einem Aderhautmelanom. Und hier ist das Ziel, eben Volumen in der Orbita aufzubauen, um den Patienten prothesenfähig zu machen. In dem Fall wird hier wieder eine Medbohrkugel von Sklera ummantelt. Sie sehen das hier schon, den Situs, und dann in die Orbita eingebracht. Hier werden die Augenmuskeln fixiert und dann wird die Bindehaut darüber geschlossen. Und dann kommt das Glas- oder Kunstharzprothese davor. Das kann man aber auch mit Eigengewebe machen. Das machen wir dann, wenn es sekundär notwendig ist, wenn so eine Prothese, also so ein Implantat nach vorne bricht, also eine Bindehautdehiszenz entsteht, aber auch eben bei so Empty-Socket-Syndromen. Hier nehmen wir das Gewebe von Gluteal, nämlich Subcutis und Fettgewebe, und implantieren es ebenfalls in die Orbita. Hier so ein Beispiel für einen Patienten mit einer Bindehautdehiszenz, wo dann das Implantat freiliegt. Und hier macht es wenig Sinn, mit Bindehaut wieder eine Deckung zu machen, weil es sich über die Zeit so ein Biofilm um das Implantat bildet und diese Implantate, das geht immer wieder auf. Also da macht es Sinn zu entfernen und eigentlich ein sekundäres Dermisfett zu implantieren. Und hier sehen Sie die Gewinnung von Gluteal. Ein Fett mit Subcutis wird gewonnen, dann in den Defekt eingebracht in der Orbita und wieder die Muskulatur dran befestigt und die Bindehaut drüber geschlossen. Hier ist ein Patient nach Dermisfett mit und ohne Prothese. Zur Orbita-Wandrekonstruktion. Einerseits bietet sich hier an, die Orbita-Wand wieder mit Knochen zu rekonstruieren. Hier ein Patient nach einer lateralen Orbitotomie zur Entfernung eines Hämangioms in der lateralen Orbita. Und hier wurden resorbierbare Osteosyntheseplatten verwendet, um den Schluss wiederherzustellen. Sie sehen hier ein bisschen ein anderer Zugang, nämlich eine laterale Kantotomie. Auch hier kommt man sehr schön zum lateralen Orbita-Wand. Hier ein Patient, den wir erst kürzlich operiert haben, der alkoholisiert vornüber in ein Feld mit Schilf gefallen ist und sich mehrere so Schilfhalme in das Gesicht gestoßen hat. Leider Gottes auch dieser Schilfhalm, der hier in das linke Nasenloch eindringt, ist dann über den Orbiterboden eingedrungen bis hinter den Bulbus. Die KNO-Ärztin hat nur den vorderen Teil dann entfernt und wir haben dann nach Bildgebung hier Tage später zugehen müssen zu diesem Fremdkörper. Und Sie sehen auch hier wieder einen relativ einfachen Zugang hier zur lateralen Orbiterwand über eine Kantotomie. Der Knochen wird entfernt und hier sieht man schon retropulpär diesen Schilfhalm, der dann auch relativ groß war, den wir dann entfernen konnten, und hier wieder in dem Fall mit Titanplatten, also eine Osteosynthese durchführten und die laterale Orbiterwand verschlossen, und 10 Tage postoperativ hat man eigentlich hier nicht mehr viel gesehen. Hier eine andere Methode zur Rekonstruktion, dann wenn der Knochen destruiert ist, in dem Fall durch ein Plattenepithelkarzinom im Bereich des medialen Augenwinkels des Tränensacks. Hier sehen Sie die Schnittführung, die Resektion der Periorbiter mit dem gesamten Knochen. Hier die Periorbiter mit Tumoranteilen. Und nach Entfernung des Tumors wurde hier eine BDS-Folie eingelegt, hier vernäht. Und ein Hautverschluss erfolgte wieder mit so einem Klabella-Plastik. Weitere Möglichkeit, die Orbita-Wände zu rekonstruieren, ist mit Titanmesh. Hier diese junge Dame hatte ein großes Dermoid im Bereich der lateralen Orbita bis in den Bereich des Musculus temporalis, also Fossa temporalis reichend. Und sie merkte es, also wenn sie hier temporal drückte, dass das Auge nach vor kam. Und in dem Fall haben wir uns dann auch zu einer Resektion dieses Tumors entschlossen. Sie wollte aber keine Narben im Gesicht, sodass man hier einen Kranznahtzugang gemeinsam mit dem HNO-Kollegen wählte. Sie sehen, hier wird der Musculus temporalis gelöst. Ein Blick schon auf den Tumor, der hier eingeschnürt wurde, teilweise vom Knochen, auch den Knochen destruiert hat. Der Tumor wurde dann in Toto entfernt und die laterale Orbiterwand durch ein Titanmesh rekonstruiert. Und hier sehen Sie 10 Tage postoperativ den Situs, bis auf ein kleines Hypusphagma war die Patientin eigentlich wieder rehabilitiert. Abschließend möchte ich jetzt noch auf die Exzenterationen eingehen. Hier gibt es eben 2 unterschiedliche Arten. Einerseits, wenn wir als Augenärzte den Augeninhalt, also den Augenhöhleninhalt entfernen, hier eine Patientin mit einem Rezidivmelanom im Bereich des Unterlids, das Septum überschreitend, sodass wir hier exenterieren mussten. Dieser Defekt wurde mit Spalthaut dann gedeckt. Und in dem Fall bieten sich dann auch, so wie bei diesem Patienten, der auch nach Spalthautdeckung diesen Situs zeigte, die Rekonstruktion mittels Epidec-Stiften an. Das sind so Implantate mit einem Magneten, wo wir dann so Epidesen anbringen können. Das machen unsere Kieferchirurgen, dass sie diese Implantate fixieren. Es gibt aber Tumoren, die dann von außen natürlich in die Augenhöhle eindringen, von den Nasennebenhöhlen, wie bei diesem Patienten, wo die mediale Orbiterwand aufgrund eines Tumors, der das vom Siebbein ausging, entfernt werden musste. Und hier ist es notwendig, dass man die Exzenteration dahingehend durchführt, dass man den Knochen auch entfernt. Wir haben festgestellt, dass wenn, solange kein Muskelbefall ist, man hier auch Weichteilgewebe bzw. das Auge belassen kann bis zu einem gewissen Grad. Und in dem Fall wurde das rekonstruiert mit einem Titanmesh. Ein intensiverer Befund, wo die Orbiterspitze befallen wird. Hier wurde eine total extensive Exzenteration durchgeführt und ein Musculus temporalis Lappen dann zur Weichteildeckung eingeschwenkt und die verbliebene Haut zur Deckung verwendet. Bei diesen Patienten ist es sehr wichtig, dass man relativ früh eine Deckung anstrebt, weil die bestrahlt werden auch und hier sollten also keine offenen Defekte dann bestehen bleiben, so wie auch bei diesem Patienten, der sich mit diesem sehr massiven Befund, auch ein Tumor, der von den Nasennebenhöhlen in die Orbiter einbrach, vorstellte, wo wir bis in den Bereich der Dura resizieren mussten und solche Patienten sind natürlich dann nur interdisziplinär zu behandeln. Hier sehen Sie die interoperative Bestrahlung und dann die Präparation eines so einen osteokutanen, mikrovaskulär anastomisierten Lappen, der dann in den Defekt eingebracht wurde, um diesen Patienten dann auch für eine Bestrahlung mehr oder weniger weiter fit zu machen. Abschließend möchte ich Sie noch einladen zu unserem alljährlichen Nahlappen, also interdisziplinären Kurs für Nahlappenplastiken, den wir heuer auch wieder in Salzburg durchführen. Und ich denke, es wird für Augenärzte oder Ärztinnen auch noch Platz dort sein. Und ganz abschließend möchte ich Sie auch noch einladen, falls Sie interessante Patienten mit interessanten Befunden haben, durchaus mich zu kontaktieren. Ich werde mit Rat und Tat zur Verfügung stehen und Sie erreichen mich ab September, dann finden Sie mich in Zell am See. Dankeschön.